Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost. So, herzlich willkommen, Kommunikation, mein kleiner Podcast und heute ein besonderer Podcast, weil ich werde meine Moderation abgeben. Hat folgenden Hintergrund, diese Sendung wird kurz vorm 10-Jährigen abgespielt und der mich von vornherein mitbegleitet hat, ist Christoph Dörr. Ein Riesenapplaus für Christoph Dörr.
Danke euch, hallo.
Und heute werde ich mal gefragt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, was da für Fragen kommen.
Das ist auch für mich wirklich besonders, heute hier zu sein. Nicht nur, weil Markus Gast in der eigenen Show ist sozusagen, sondern ja, wir kennen uns seit über zehn Jahren. Und in Kürze ist nämlich das Jubiläum.
Da steht es. 18.11.
Auswärtssieg.
Auswärtssieg,
ihr
genau.
Ihr guckt alle, als wüsstet ihr es. Genau, es war der RTL Comedy Grand Prix 2011 am 18. November, den Markus einfach mal gewonnen hat. So, und da ist Applaus berechtigt.
Ja. Darauf ein Prösterchen.
Ja, und einfach so, damit meine ich, das war so irre, weil er damit ja quasi über Nacht prominent gewesen ist.
Ist durchaus richtig. Wir hatten uns in ganz kleinen Shows kennengelernt, ungefähr 2 Jahre vorher. Ja, du hattest mich auch mal für Solingen, der Punch Club. Gibt es den noch?
Ich glaube so nicht.
Ich glaube auch so nicht. Auf jeden Fall war da eine Mixshow und du hast mich da mal ins Gespräch gebracht, dass ich da auftreten durfte. Und er ist tatsächlich von dem ersten Auftritt, den ich so hatte, immer dabei gewesen und hat mich dann auch mit meiner jetzigen Managerin, Stefanie, hallo, zusammengebracht, ist ein falsches Wort, oder was? Nee, aber wir wollen,
kann ja noch kommen.
Wir wollen hier auf jeden Fall, für mich war das ein Abschnitt natürlich in meinem Leben, dass ich sagen kann, hier, alles klar, da hat sich mein Leben tatsächlich geändert. Und da möchte ich tatsächlich, ich bin auch gespannt, welche Fragen du mir stellst, aber es ist für mich ist dann natürlich auch, 10 Jahre sind schnell umgegangen, ne?
Absolut schnell. Ja, und vor allem, ich meine, man sagt ja immer so, also jetzt 10 Jahre Markus Kreetz, viele meinen, viel reifer wirkst du auch gar nicht.
Nee, ich sehe älter aus als 10.
aber was wir natürlich damit meinen, ist 10 Jahre als Comedian oder als Top-Comedian, eben angefangen mit dem RTL Comedy Grand Prix. Aber du hast es gerade schon gesagt, wir haben uns ja vorher schon kennengelernt. Und Markus, was ich an der Stelle erzählen muss, ich glaube, es war mit dein erster Auftritt und da, wo wir uns wirklich zum ersten Mal begegnet sind, in Dienstlaken.
Ja.
Die Show, die dein Bruder Michael organisiert hat.
Ja.
Wir waren da von der Kneipe irgendwie in einem Nebenraum, nur durch eine Gardine getrennt, war normaler Kneipenbetrieb. Wir haben da versucht.
Das war unser Backstage.
Genau, Und ich weiß noch, wie du auf mich zugekommen bist. Man ist dann als Comedian hinter den Kulissen so Kumpels, wie geht es und so, lernt sich kennen. Und ich weiß doch, es war ein Samstag und du sagst zu mir, ja, ich habe mich also nach der Bundesliga jetzt vorbereitet heute. Und da war ja gerade mal 2 Stunden her der Abpfiff. Und ich dachte mir, was ist das denn für einer? Also wie schreck musst du drauf sein, 2 Stunden vor der Show anzufangen, dein Programm zusammenzuzimmern?
Das habe ich aber tatsächlich immer, leider mache ich heute noch so.
Ungleich erfolgreicher, aber...
Ja, nein, aber manchmal denkt man auch, man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Schmackes reinbringen, wenn man sich vorbereiten würde. Aber genauso ist das eben so. Mein ganzes Leben ist ja schon so abgelaufen, dass ich geguckt habe, was passiert heute, was kommt morgen oder irgendwie. Ne, aber dieser Tag des Comedy Grand Prix damals, der war schon besonders, ja, ne, weil ich wurde ja eingeladen nach Bremen zum Halbfinale und konnte, man wusste ja nicht, ob ich überhaupt Comedy kann, die fanden das nur witzig, dass ich da war. Und bin ins Finale gekommen, da waren nur Kaya und Cindy da aus der Jury, hinterher kam noch Eckhardt dazu. Ja, und da habe ich dann dadurch auch, Steffi war ja die Managerin von Kaya, ne, und du bist dann hingegangen und hast gesagt, guck dir den mal an, der ist nicht schlecht. Möchte ich dir heute übrigens nochmal danken für, weil die Zusammenarbeit dadurch sehr, sehr gut lief. Für Leute, die ihn jetzt noch zum ersten Mal sehen, er macht Comedy, er macht Moderation, er arbeitet bei RTL, aber er schreibt auch viele Bücher, ja. Muscheln für Mutti war das Erste und meine Mutter ist heute noch dankbar. Sie kriegt immer ein unterschriebenes Exemplar davon. Ja, lest euch mal die Bücher durch, die sind sehr, sehr witzig.
Also ich bin ja so happy, also auf deine Mutter kommen wir natürlich sowieso gleich noch zu sprechen.
Das ist, ja, die, zu sprechen die, die, ist das richtige Wort.
Diesen Schatz, also nicht nur, weil sie so meine Bücher liest und das auch sagt. Ja, und ich hatte halt seinerzeit mit Markus zusammen auch Comedy gemacht nebenher und ich bin dann eben abgebogen und habe Bücher abgeschrieben, deswegen jetzt keine Comedy mehr, aber deswegen ist es für mich jetzt umso schöner, dabei zu sein. Und Markus, erzähl nur noch mal, dieser 18.11., ich war dabei. Und
ja.
Nicht nur ich, es waren ganz viele von deinen Freunden dabei.
Ja.
Leide für dich als Fankurve.
Als mit einmal mit dem T-Shirt Auswärtssieg, weil wir sind Duisburger, ja, ne, hier, ja, und das war in Köln und ich bin Fußball gewöhnt.
Ja, ne, ja, also, ja, bitte. Ja.
Deswegen war ein Auswärtssieg. Es war die einzige Live-Show, die es gab. Es gab nie wieder danach eine Comedy Grand Prix Live-Show. Danach wurde nur noch im Publikum abgestimmt, wer gewinnt. Ja, das war der einzige, wo man anrufen konnte. Es war ein Erdrutschsieg.
Ja, ja.
Nein, aber man hat wohl gesagt, war ganz gut. Ne? Und man hat tatsächlich so, dadurch, dass ich zum ersten Mal überhaupt im Fernsehen aufgetreten bin und so, hatte man mir dann auch gesagt, dass ich sehr, sehr locker damit umgehe. Und dann habe ich damals schon gesagt, ich bin nicht bei DSDS und bin 20 Jahre alt, mich machen sie nicht mehr bekloppt. Ich bin 39, ja, in dem, wo ich mit Comedy angehe, ich bin 41, wo ich hiermit anfange. Da ist man ein bisschen ruhiger. Also wenn ihr jetzt in einem bestimmten Alter seid, fangt mit Comedy an. Jetzt geht es. Ja, hundertprozentig.
Ja. Und es war ein ehrlicher Erdrutschsieg, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten ja abgestimmt,
ja,
vor den Fernseher und gesagt, richtig, hier, Markus, das ist er. Ne? Und das ist, was ich meine, so völlig irre. Du hast gewonnen und auf einmal brauchtest du dann auf einmal eine Homepage, eine Tour, ein Management.
Ja.
Was hattest du ja vor alles?
Ich will Snake spielen. Ich musste ein anderes Handy haben, weil ich dann Kalender drin habe. Ja, ich wollte mein Nokia behalten. Solche Sachen ändern sich dann. Plötzlich hast du eine Facebook-Seite und dann schreiben dir alle möglichen Leute und du kannst gar nicht alles beantworten. Ja, und ich weiß gar nicht, ob heute was Negatives dabei ist, das wird mir nicht mehr zugeführt, weil ich tatsächlich, wenn mich man heute anschreibt bei Instagram oder bei Facebook, dann habe ich Leute dafür, die mir sagen, pass auf, der und der, oh, guck mal, der und der hat das weggehauen, der und der haben das geschrieben und der und der haben das gemacht. Man lässt das manchmal das Negative da vielleicht weg, vielleicht gibt's bei mir auch gar nichts Negatives, weiß ich ja gar nicht, aber wird bestimmt auch geben.
Ich kann mich erinnern, ja, dass das war überschwänglich, die, ja, Reaktion auf deinen Auftritt.
Mein Vater ist mit dem Pokal, der gleich mal im Hintergrund vielleicht gezeigt wird, durch den Garten gelaufen. Ja, mein Junge hat hier, guck mal hier. Da, ja. Ja, ja.
Ja. Und ich meine, könnt ihr sehen, selbst im Hintergrund,
ah, ja, da steht er, ja,
was das für ein Riesending ist. Markus konnte ihn kaum alleine tragen, seine Freundin hat geholfen, aber...
Ja. Ich habe ihn mit einer Hand, habe ich ihn so in die Kamera gehalten und Kaya sagte, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, weil ich so voll Adrenalin war wohl, ja, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Ich habe den so in die Kamera gehalten für die Bilder und so weiter. Und der so, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, und dann ging ich hoch pinkeln und da wollte meine Mutter anrufen. Und ich pinkel gerade neben Kaya Jana, weil er da stand und lachte sich kaputt. Das war die andere. Wir durften nur 3 Leute auf der Aftershow-Party haben, aber ich hatte jetzt halt 50 Leute mit. Und so, wir sind Duisburger durch, ja.
Da hat auch keiner was gesagt.
Da hat auch keiner, nur der Tempo, wirklich einer meiner besten Freunde, sagt er als Letzter zu dem Security, ich habe aber so ein Bändchen nicht. Ich sage, halt die Fresse, geh jetzt durch. Und Cindy wurde 40, da haben wir wie die Schädlinge über ihren Geburtstagskuchen, der war weg, die hat nicht ein Stück gekriegt.
Und da wir den Markus ja heute besonders persönlich erleben und musst du uns jetzt mal verraten, Geheimnisse wollen wir ja auch aufdecken, wo hat dieser Pott jetzt eigentlich die ganzen 10 Jahre gestanden?
Er stand in Neudorf tatsächlich. Erste Nacht hat er verbracht mit dem Osrik, meinem besten Freund, im Bett. Ja, der hat den mitgenommen nach Duisburg abends und hat mit dem tatsächlich zusammengeschlafen. Am nächsten Tag zu meinen Eltern gemacht, weil er auch auf der Krausstraße gewohnt hat. Und meine Eltern da und hat den da hingebracht. Mein Vater dann in den Garten. Alles klar. Irgendwann kam er zur Oststraße. Dann ist er jetzt nach Essen zwischenzeitlich gekommen ins Ruhrmuseum. Muss dir vorstellen, wie mit so weißen Handschuhen und dann so eine Versicherungssumme. Hätte ich da gewusst, hätte ich bei eBay reingesetzt. Nein, ich war ja stolz drauf. Und jetzt steht er bei mir tatsächlich im Wohnzimmer und er ist immer ein schöner Blickfang. Ja, also man kann da mal gleich auch mal testen, ihr könnt da ruhig mal rangehen. Der wiegt einiges. Und die haben bei der Probe oben noch Goldmünzen, die zwar von innen Schokolade, kennst du die Dinger? Du hast das Ding mit zwei Mann nicht hochgekriegt. Keine Chance. Ne? Und dann haben die gesagt, wir müssen was machen. Wir tun die Goldmünzen raus. Ja, und dann haben wir die gegessen. Ne? Und dann wurde eben das daraus, ja. Und es haben aber auch viele hinterher gewonnen, die heute auch noch bekannt sind. Wie Kristall zum Beispiel, ja. Der hat den hinterher auch gewonnen. Ja, ja? Bei mir eine Sendung, Tané ist noch unterwegs, Alain Frey ist noch unterwegs, hab mit Gesa und mit Freddy immer noch die vier geilen drei als Auftritte. Ja. Also man hat da schon viele Freundschaften immer noch behalten, ne, von dem ersten Auftritt.
Ja, ja. Also das
du warst
das
im war Publikum Wahnsinn. Mit Matu.
Ja, mit dem Macho, mit meiner Anja, wir haben da auch mitgeklatscht und wir waren auch einfach nur völlig baff. Also natürlich haben wir gehofft, Markus muss gewinnen. Und ich kann mich auch erinnern, dass du vorher gesagt hast, ich habe eine Chance. Also ne, nicht nur einer von allen, sondern du hattest das, du wolltest das.
Wenn man aus der Branche kommt, wenn die Kameraleute über dich lachen, dann hast du eine Chance. Ja, es ist tatsächlich so, wenn du das erzählst und... Du hörst bei der Probe, es sind nur die, sag ich mal, die Kabelträger und die Kameraleute, mehr sind nicht da drin. Und wenn die lachen, dann siehst du, ist gut. Ja? Und es hat dann tatsächlich funktioniert, aber seitdem hat sich wirklich alles verändert. Mit vielen muss man erst auf lange Sicht klarkommen. Ich komme aus Hartz-IV-Zeiten, ja, ich habe immer noch meine Hartz-IV-Wohnung, die in Neudorf ist immer noch dieselbe. Ja, aber ist kein Scherz, ich habe zwar jetzt ein Haus in Hamminkeln, aber auch nur zur Miete. Ne? Aber man bleibt ja hier, man ist ja Duisburger, Ja, so, und wenn dann irgendwo aufgeht, oh, Duisburger, und alle so, oh, der ist bewaffnet oder gefährdet. Also, ne? Ne? Ist eben so. Ne? Aber es hat sich sehr, sehr viel geändert dadurch. Du bist diesen ganzen Weg mit mir mitgegangen und so weit, dass wir jetzt sogar wieder ein Buch schreiben. Ja?
Dürfen wir das schon verraten?
Kann man sagen, sonst haben wir keinen Druck.
Ach stimmt, das ist gut.
Wir schreiben über das Ruhrgebiet ein Buch und er ist gebürtiger St. Augustiner.
Und jetzt lebe ich in Köln, aber ich bin das ein oder andere Mal im Ruhrgebiet auch gewesen, nicht zuletzt dank dir.
Ja, ja. Und erster Auftritt, erste Solo warst du dabei als Support, kann man dazu sagen?
Vorgruppe. Ja. Also wirklich, das...
Neudorfer Sturm auf Oststraße.
Kennt er, ne? Logisch, kennt er.
Kennt einer die Neudorfer Stuben auf der Oststraße? Da ist also Durchschnittsalter haben wir runtergeschraubt.
Aber es war rappelvoll.
Es war rappelvoll, wir auch. Und du musstest, wenn du auf Toilette gingst, musstest du über die Bühne.
Und das Gemeine war dabei, also nicht, dass die über uns drüber klettern mussten, sondern die Toilette war unser Backstage.
Unser Backstage. Wir sind schon vor 6, 7 Leuten aufgetreten, davon gehörten 5 zum Personal. Also wir haben die ganze Ochsentour mitgemacht. Und das hat mit der Zeit natürlich immer wieder verbunden. Aber irgendwann mal, muss ich auch selber sagen, hat man gar nicht mehr so viel Kontakt, weil ich so viel zu tun hatte. Ne?
Ja, das hat sich dann so im positiven Sinne ja gebrochen. Also weil du hattest gerade schon Hartz IV erwähnt. Und zu der Zeit, also vor dem Comedy Grand Prix, da haben wir ja so von der Hand in den Mund gelebt, von der Comedy. Ne?
Ja.
Oder Freibier war schon toll.
Ich glaube gar nicht, dass ich davon gelebt habe. Ich bin schwarz nach Solingen gefahren, mit der S-Bahn weg. Ich bin immer schwarz dahin und habe gesagt, hoffentlich kommst du durch. Ne? Und dann habe ich dann nur gesagt, S-Bahn wird nicht kontrolliert, klasse.
Und ich kann mich aber auch...
Ja, ist wirklich so. Ja.
Ich kann mich aber auch erinnern, dass du mal gesagt hast, Christoph, also jetzt muss aber auch mal langsam was passieren.
Ja.
Weil sonst trägt... Oder ich kann es aber nicht mehr. Also ich meine, ist ja klar. Ne?
Ich habe mit meinem Vater damals für eine Firma gearbeitet, behinderte Kinder haben wir zur Schule gefahren. Und dann wurde ich angerufen von Konstantin, die eben für RTL gedreht haben, da, ne, diesen Comedy Grand Prix. Und haben mich gefragt, ob ich nicht da mitmachen will. Und ich im Auto, ja, komm ich, alles klar. So, und dann haben die natürlich, was ja auch bei mir im Wikipedia steht, dass ich mal ein Rabauke wohl war. Und das fanden die wohl ganz interessant. Also, ja, der war mal so und jetzt ist er Comedian. Der hat eine Geschichte dahinter. Und so einen haben die gesucht. Es gab von mir nichts im Netz. Es gab keine, außer live im Maisfeld. Sonst gab es nichts. Da war ein Maisfeld, da passten ungefähr 6.000 Leute drauf. Es waren 10. Ja, da war eine Mixshow. Ne? Und dadurch, das war das einzige Video, was es gab. Aber die fanden die Geschichte stark. Und dann haben die auch gesagt, kannst du nicht draußen mal singend über die Straße laufen? Und ich sag, hör mal, ich habe früher nicht gesungen, ich fange heute nicht damit an. Ja, so. Und dann kam ich ins Finale, ja, in Bremen, hab abends dann noch eine Mixshow gehabt, musste abends eine Mixshow, irgendwo am Niederrhein. Und bin wieder zurückgefahren und dann kam das Finale eben in Köln und das war schon ziemlich geil. Ja.
Das war, wie hast du eigentlich damals drüber gedacht, dass die sozusagen deine Hartz-IV-Geschichte hergenommen haben, um zu sagen, so komm, den stellen wir auch noch mit auf die Bühne?
Nee, ich glaube, die haben mich, Zinni hat einen Satz gesagt, die hatte gedacht, die Haare sind angenäht. Ja, dass ich in eine Rolle schlüpfe, in der ich aber nie geschlüpft bin, also jetzt zwangsläufig, sondern weil ich auf einem Auge halt nicht sehen kann, hatte ich irgendwann mal die Sonnenbrille, weil ich so dermaßen stark geschielt habe, dass das Auge so weit drüber war, habe beim ersten Auftritt dann die Sonnenbrille aufgezogen, die Mütze, weil es November war und ja, ich hatte sie wirklich mit, beim ersten Auftritt mit dem Knie gewackelt. Ich fand mich nicht nervös, aber habe mit dem Knie gewackelt, habe mir einen Hocker genommen und so entstand die Figur. War also keine Zauberei damals, ne? Sondern habe ich diesen, wo wir uns kennen, den Niederländischen Comedy-Preis gewonnen. Du, ich weiß nicht, wo du wurdest, wie viel Tonnen?
Ich glaube knapp hinter dir und
weiter. Das auch zurecht. Ja, zurecht. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, oh ja, ich werde jetzt Comedian. Oh, können wir dich ja weiter finanziell unterstützen. Was natürlich sehr schön war, ja.
Aber was Mama da vielleicht auch noch nicht einschätzen konnte damals, und ich meine, du, wir alle nicht, dass trotz des Gewinns des Comedy Grand Prix, ich meine, es ging dann steil los. Es kam dann ein halbes Jahr später nach diesem Auswärtssieg zum Heimspiel.
Richtig. Da hast du mir ein sehr schönes Buch zusammengestellt, Zewe.
Hm? Ja. Anja war auch beteiligt.
Ja, vom Auswärtssieg zum Heimspiel. Ich hatte dann im Mai darauf, im November war, im Mai hatte ich den ersten Auftritt in der Mercatorhalle, der war dann ausverkauft, war damals die größte Menge, vor der ich gespielt hatte, also solo. Und das war, da haben wir auch die CD aufgenommen, Literatur genau. Unter Betäubung. Da war es, ging wirklich darum, dass ich mitgeschrieben habe, wenn andere besoffen waren. Und so entstand das dann, meine Eltern waren dann da. Und das war wirklich schon was Besonderes, dass die, auch guck mal, der Junge.
Ja, also ich glaube, das war auch hinter der Bühne bei allen Beteiligten einfach Gänsehaut. Die Mercator-Halle auch wieder ganz voll.
Ja. MSV-Gesänge, ja, natürlich.
Ja,
ja so, ja, das war Weltklasse.
Und das erstmal für die CD-Aufzeichnung, ja, nur in Anführungsstrichen.
Ja, wir hatten ja da keine DVD gemacht. Ich habe ein paar Sachen dann in die DVD Hocker Rocker mit aufgenommen, die wir im Feuervogel in Hamm, glaube ich, aufgenommen haben. So eine Rockerkneipe, sag ich mal, mit Burger-Ausschank. Ne? Aber es ging, man hat mich aber ein bisschen gemieden, tatsächlich in den ersten Jahren, weil ich nichts unterschrieben hatte. Ja, ich war nirgendwo unter Vertrag. Das ist auch, weil wenn du bei DSDS gewinnst, kriegst du nichts, wenn du keinen Vertrag und hast du keine Chance. Und ich habe immer gesagt, das ist eine Live-Sendung, kann ja sein, dass ich umkippe. Ne? Hab gesagt, ihr seid die Ersten, mit denen ich reden werde. Habe ich dann gemacht, ihr nicht. Ne? Nein, aber es war alles trotzdem sympathisch und heute arbeiten wir wieder alle völlig, ne? Aber die ersten 3 Jahre hat man mich da über die dritten Programme laufen lassen.
Naja gut, du musstest ja auch noch erstmal richtig in Fahrt kommen, aber ich meine, was du ja trotzdem direkt festgestellt hast, Mercatorhalle, ich glaube es waren 700 Leute, die waren ja alle deinetwegen da.
Ja, 1400.
Ja. Und vorher waren es halt nur 14 oder
28, 38. Wenn du so rechnest.
Ja. Aber weißt du, da habe ich mich immer gefragt, also was hat das in dir ausgelöst, wenn du auf einmal feststellst, die Menschen, die mögen mich. Also nicht nur Freunde und Familie, sondern Hunderte pro Auftritt.
Es ist ja so, guck mal, wir sind jetzt hier im kleinen Rahmen. Wenn ich jetzt hier einen Auftritt hätte, ich würde den ja genauso ernst nehmen wie eine große Halle. Sogar vielleicht noch ernster, weil ja hier Christian Feedback, wenn das hier nicht ankommt, in der Halle lacht immer einer. Da ist immer einer bei, da kommst du rein, lacht der. Weiß ja nicht warum, aber der lacht. Ne? Aber die freuen sich einfach, dass sie dann auch da sind und so weiter. Und hier beäugt man ja erstmal, ne? Was macht er heute? Was läuft? Wie kommt es an? Gerade wenn man auch ein neues Programm übt und so weiter. Deswegen ist es immer ehrlicher, wenn man das, glaube ich, im kleinen Rahmen macht. Das ist von damals geblieben und das wird auch weiterhin so sein. Erstmal die kleinen Sachen, dann weißt du, was du falsch machst. Und dann kannst du die großen Sachen angehen, ne?
Und gerade in so einer Kneipenatmosphäre, da bist du ja hinten.
Also, nein, alle oder keiner, komm hier.
Ach so, ja dann.
Es ist nicht einfach, das hast du aber bei jedem Job. Egal, ob du jetzt im Baumarkt habe ich auch gearbeitet, aber wenn du bei Thyssen bist oder bei der Post arbeitest oder was, du gehst ja erstmal hin, du hast ja erstmal keine große Fresse. Du guckst ja erstmal. Und du guckst, gerade wenn wir im Ruhrgebiet, sagen wir immer, du guckst ja erstmal, mit wem kommst du klar? Hörst du nur am Labern schon? Der ist in Ordnung, der nicht. Ist das ein Schwätzer? Der nicht. Weißt du? Und so weiter. Das sortierst du ja von vornherein aus. Und genauso mache ich das ja auch. Wenn ich Karnevalauftritt habe, habe ein Solo, wo sie für mich kommen, Karneval kommen, ich bin zwischen den Brinks und den Höhners aufgetreten. Also, es gibt einfache Momente. Der Grundgedanke in deinem Leben bleibt immer gleich. Du guckst erstmal, alles klar, fühlst du dich hier wohl oder nicht? Ja, das bleibt auch, wenn du ob in der Halle spielst oder vor wenigen Leuten. Hier kann ein Hexenkessel sein, in der Halle ist scheiße, vielleicht an dem Tag, keine Ahnung. Ja, das musst du für dich dann selber erfahren. Und das Schöne daran, du wirst immer jeden Tag wieder neu überrascht.
Ja, und gerade hier in dem kleineren Kreis, so wie mit euch jetzt, ihr entscheidet ja über das nächste Programm von Markus mit, weil wenn er es erstmal im kleineren Kreis spielt, ausprobiert und euer Feedback sagt ihm, ist der Gag jetzt wirklich so Hammer, wie ich dachte oder so mittel?
Ich habe letztes Mal so, und ich finde den gut, und da war Ruhe.
Oder so.
Ja, nee, da war so, hat mir einer geschickt und ich sage, probier den mal auf deine Art und Weise, denk dir mal eine Zahl und 17, nee, gibt es schon eine andere. Ne? Das ist schwierig dann, weißt du, so. Aber ich selber lese das und denke so, den hat mir einer geschickt, denke so, der ist gut. Und da musst du dann selber darauf antworten. Wo mache ich da eine Pause? Denkt ihr mal eine Zahl aus oder denkt ihr nur mal eine Zahl oder irgendwie so weiter? Also man arbeitet an jedem Gag immer wieder. Ja, ja. Wie du dann auf jeder anderen Arbeit auch machst. Du schneidest für RTL, wenn du an eine falsche Stelle schneidest, könnte auch mal was dabei rauskommen, wo du sagst, oh Christoph, letztes Mal, ne, heute. Was durchaus möglich ist. Ja.
Verrat das doch nicht allen.
Dschungelcamp und so. Welche Sendung schneidest du im Moment?
Ich bin im Infotainment. Also zum einen mache ich Ranking-Shows wie die 100 zum Beispiel.
Ja. Wo man mich mal ein ganz kurz, nur zum Zwischengrätschen, für die Top 100 der aktuellen Hits, aktuelle Hits.
Nee, das war die ultimative Chartshow.
Die war noch schlimmer.
Ja.
Wovon überall Lieder, zweikantig. Einmal Pink und einmal Toten Hosen. Ich glaube, Tage wie dieser oder was. Ich habe immer nur gesagt, wer ist das? Ist gut. Wer ist das? Ist gut. Und dann kam Toten Hosen, Tage wie dieser. Kenn ich. Ich war total glücklich. Ich sage, was mache ich denn hier? Ja, sie sollen in der Show mitwirken. Ach so.
Aber das ist ein gutes Beispiel, Markus, weil klar, er tritt ja nicht nur hier auf, sondern nach Literatur unter Betäubung, da ging es ja los, auch mit Fernsehen.
Ja.
Also noch nicht die ganz großen Auftritte, klar, aber du hast
es kam tatsächlich dann auch, Verstehen Sie Spaß, dadurch, aber wirklich nur durch die Krone der Volksmusik kam ich nach Verstehen Sie Spaß.
Ja. Also, weil Markus muss ja auch in der Medienlandschaft erstmal bekannt werden und dass ihn welche sehen und sagen, ach, der ist ja wirklich lustig, der sieht nicht nur so aus. Ja. Und das hast du bewiesen. Und das ist, Applaus, das ist entscheidend.
Aber ich war bei der Krone der Volksmusik und da hat man mich wirklich gecancelt, weil die Elmar Gunsch hat, glaube ich, moderiert. Und er sagte, jetzt kommt einer, den kennt ihr alle. Der hat es geschafft, Markus Gret. So war die Probe wirklich. Der hat mich noch nie gesehen.
Die haben dich noch nicht verdient.
Nein, das ist nett, aber du trinkst eh umsonst. Aber dann war das aber der SWR, der auch gleichzeitig Verstehen Sie Spaß gemacht hat. Ja, und hat dann gesagt, weißt du was, Markus, wir hängen hier ganz schön mit der Zeit, können wir dich hier rausnehmen? Dafür musst du aber bei Verstehen Sie Spaß auftreten. Die haben das so gesagt, musst du aber. Ich sag, warte, okay. Und jetzt habe ich so ein Ding, so ein gemaltes Ding bei mir an der Wand hängen von Trier, irgendwie 2013 oder 2012. Ja, bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe ja auch nur wenige.
Ja, vor allem, es ging ja dann immer weiter. Also ich meine, deine Bühnenprogramme, die aufgezeichnet wurden, deine eigene Shows hast du gemacht, bei ganz vielen anderen Shows mitgespielt. Wann hast du denn das für dich so erlebt, dass du dachtest, ach, ich bin ja gar nicht mehr der Markus von nebenan so, also schon, aber ich bin jetzt auch irgendwie ein Weltstar.
Das Weltstar-Denken habe ich immer. Nein. Das Schlimme ist tatsächlich bei mir, und da machen wir jetzt vielleicht mal einen traurigen Break. Ich kann es nicht genießen. ich genieße es für mich nicht so, wie man es genießen sollte. Vielleicht erst, wenn ich Rentner bin oder was. Wenn ich irgendwann mal auf einer Finca sitze und sage so, alles klar, das hat geklappt. Aber ansonsten schreibe ich irgendwie immer weiter. Ich will immer weiter arbeiten oder denke über irgendwelche Sachen nach. Aber ich finde die Pause nicht, wo ich mich hinsetze und wie bei Loriot, ich will hier nur sitzen. Weißt du so, ne? Ja. Diesen Moment habe ich nicht. Diesen habe ich einfach nicht.
Ja, weißt du, woran das liegt?
Ich weiß es nicht. Aber ich gucke mich ja selber nie im Fernsehen. Ich will nichts davon sehen. Ich gucke andere Komödien nicht im Fernsehen. Gibt zwei Gründe. Einmal Fremdschämen oder der könnte von mir sein. Scheiße. Ja, einmal ist er entweder brillant oder ich denke, was will er. Ne? Also ich gucke mir nichts von anderen an. Ich kann mich nicht ertragen im Fernsehen. Ich sehe nur Fehler. Ich sage, warum lachst du denn jetzt? Den kanntest du doch. Ne? Aber dann ist es wohl eine Bemerkung aus dem Publikum, oder die mich dazu bringt. Oder ich merke, ich habe gut den Drive gekriegt. Aber wenn man, du kennst das auch, wenn ich von der Bühne hinten rauskomme, brauche ich auch mal 5 Minuten, wo ich dann sitze und wo ich erstmal wieder so Vollgas gegeben. So, und dann kann ich mich langsam in Unterhaltung wieder reinbringen. Ja? Aber dass ich diesen Moment mal habe, wo ich sage, das hast du gut gemacht, oder warum läuft hier gerade so ein Gerät im Hintergrund? Den habe ich noch nicht gehabt. Den möchte ich ganz gerne mal haben. Den hatte ich tatsächlich am Comedy Grand Prix. Da saß ich dann im Hotel und habe gesagt, das lief gut. Ja? Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich gesagt habe, das war's. Ja, der war gut.
Schön, dass du uns das so ehrlich erzählst, weil du weißt ja eigentlich nicht nur, dass du Witze gut erzählen kannst, sondern einfach, dass du auch ein Gigant darin bist, eigene gute Gags zu erfinden, und du weißt, wie sie ankommen.
Wenn du ein Puzzle machst und du tust das letzte Stück rein, dann freust du dich doch über das Puzzle. Ne? Denke ich mir immer so. Weißt du, ist wie bei uns. Wir fangen mit dem Rand an, das Programm, dann kommt das Publikum dazu, du baust also alles auf. Und irgendwann hast du aber das letzte Puzzle und dann ist das auch fertig. Aber dann ist es auch fertig. Ja? Entweder machst du es wieder auseinander für die nächste Generation, du klebst es auf irgendwas und guckst, ach guck mal, Puzzle. Ne? Ja. Aber du suchst doch schon nach einem neuen Puzzle. Ne? Und so denke ich tatsächlich.
Du weißt einfach noch nicht, wann du das letzte Puzzleteil einstecken
kannst. Es ist nicht wo du sagst so, alles klar, jetzt ist mal auch Urlaub. Jackie kann ein Lied von singen. Dass ich im Urlaub immer, mein Gott, leg dich doch mal dahin und halt die Fresse. Weißt du, so genieß doch mal die Sonne. Ja. Geh mal schwimmen. Weißt du, so, ne? So, mach ich doch. Ja, aber nicht nur tauchen. Komm auch mal wieder hoch. Ne? Es ist tatsächlich so, dass ich sehr gerne dann abends wieder in Gesellschaft bin und laber wieder Scheiße. Das ist tatsächlich, scheinbar bin ich dafür tatsächlich immer, dass ich dann so einen Blödsinn erzähle.
Aber wenn wir mal bei diesem Punkt genießen können bleiben.
Ja.
Es ist ja so, dass du mittlerweile nicht nur hier schön zu Hause im Hocker auftrittst, sondern auch in der Köpi Arena, in der Lanxess Arena, wo jedes Mal 15.000 Menschen sind. Dieser Moment, wenn du auf die Bühne gehst und weißt, es sind 15.000 Menschen, was ist das für ein Gefühl für dich? Ist das dann ein Genuss oder nicht?
Ich sehe doch keinen durch die Brille. Nein.
Du kannst ja hören und riechen.
Also. Nein, aber 100 sind schwieriger tatsächlich als 15.000. 100 sind schwieriger. Ich hatte mal in Wacken hatte ich mal 40.000. Ich glaube, mit der einfachste Auftritt, den du machen konntest. Ja, da ist immer irgendwie, dass einer lacht. Ich freue mich, wir wollen jetzt im Stadion, wollen wir die nächste DVD aufnehmen. Ich hoffe, dass sie sich dran halten. 120 Jahre MSV, da wollen wir eine DVD aufnehmen. Und wollen dann das neue Programm da aufzeichnen im Stadion. Ich hoffe, dass das klappt. Und dann ich vielleicht wirklich mal so, ich habe mit Mario gesprochen, wo er das im Olympiastadion gemacht, wo er hinterher da lag und hat nur hochgeguckt. Da war mal so ein Moment, wo er genau sagt, ich hoffe, dass ich auch nur aus schönen Gründen da lieg. Aber das sind so, diesen Moment möchte ich, den suche ich immer noch für mich. Vielleicht, das ist nicht oberflächlich oder irgendwie so weiter, aber irgendwie suche ich noch diesen Moment.
Ja. Der kommt bestimmt, und MSV ist dafür ein gutes Stichwort. Also wenn ich mir vorstelle, du bist dein Leben lang bester MSV-Fan gewesen.
Er ist Bayern-Fan, davon mal abgesehen. Oh. Nee, bist du Bayern-Fan oder Anja?
Du doch nicht.
Du bist Bayern-Fan, ne?
Ja.
Ja.
Als allerdings Kölner. Auch FC-Sympathisant.
Ja, weil deine Frau FC... Weil, richtig. Sonst kriegst du...
Ich, die, nee. Aber ich meine, man ist einmal Fan von einem Verein und man bleibt dabei. Was willst du machen?
Ach, die gewinnen ja auch.
Ja. Und St. Augustin spielt gar nicht so hoch, ne?
Ja, aber
also die Heimatmannschaft ist schwierig da, ne?
Deswegen gucke ich auch lieber den FC, da weiß ich ja noch nicht, wie es ausgeht. Wobei, ja, mittlerweile...
Oh, 5-0 in Hoffenheim einiges, verloren, richtig.
Ja, außer Samstag
jetzt. Ja, Samstag war nicht so. Ne? Was hat Anja gesagt? Hat sie geholt?
Mund abputzen, weitermachen.
Die genießt auch gar nichts.
Da hat es ja was mit dir ähnlich.
Deswegen.
Aber nein, jetzt, der MSV, du warst immer Fan von der Mannschaft und auf einmal, weil du jetzt so ein Promi bist, ist die Mannschaft auch Fan von dir.
Ja.
Erzähl mal, wie sich das anfühlt.
Es ist, auch da sage ich dir, manchmal wäre ich gern der Fan in der Kurve, der von allem, was hinten oben passiert, nichts weiß. Ja, mit der ganzen Kungelei und den holen wir oder das klappt nicht und weißt du, und früher bist du einfach dahin gefahren, hast dir das Spiel angeguckt, sind übereinander gesprungen, wenn wir ein Tor geschossen haben, wenn nicht, sind wir über andere gesprungen. Nein, aber es war irgendwie einfacher. Nee, man hat den Verein irgendwie anders gesehen und jetzt bist du vielleicht manchmal zu nah dran. Du kriegst zu viel mit, was man nicht hören will und plötzlich wird aus dieser Romantik etwas, was du für dich selber gar nicht so haben wolltest. Ja, nee, es ist schön, Schalke-Fan zu sein, Dortmund-Fan zu sein oder was, wenn du den Verein nur so siehst, wenn du hörst, was hinter den Kulissen geht, wirtschaftlich und so weiter. Die haben alle natürlich zu kämpfen sowieso. Jeder muss seinen Verein am Kacken halten, aber plötzlich merkst du, das sind Firmen. Und das sind keine Fußballvereine, das sind Firmen geworden. Und das ist manchmal, da geht meine Romantik manchmal flöten.
Das glaube ich, aber wenn du es jetzt auf den rein sportlichen Bereich beziehst.
Ja,
ich
mein, wir haben keinen sportlichen Bereich im Moment.
Na, aber du kennst trotzdem alle Trainer, die Spieler sind bei dir auf Partys, kommen gerne vorbei. Also das ist ja schon was anderes.
Ja, nein, aber ich habe ja gute Partys.
Ach so, Freibier, ja.
Nein, aber das sind auch schöne Momente. Ja, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich war jetzt am Wochenende auf einer Fete, da waren von den Zwickauern. Ja, so, wir haben gerade gegen uns 3-2 gewonnen. Ich wäre lieber als Sieger dahin gegangen. Mit dem 2-2 hätten wir uns alle zurechtgefunden. Nee, die müssten uns noch einen reintun. Und dann, oh, Duisburg, ne? Hm. Weißt du, so, ne? Mhm. Aber eben Max Janssen, guter Freund, und deswegen wurde ich da eingeladen. Es war schön. Ich bin nicht dieser Typ, der da mit irgendwelchen Gedanken, boah, da kann man nicht machen, oder mit denen nicht feiern, oder wer weiß das. Menschen, genauso wie ich.
Ja.
Ganz einfach.
Ja.
Ja?
Sehr schön gesagt, und ich finde, das macht Markus auch aus, und das hat ihn für mich in den 10 Jahren nie verändert, dass er immer Mensch war. Und das klingt jetzt vielleicht platt, aber ich meine das ganz genau so. Also damals als Hartz-IV-Empfänger, wobei ich meine, was heißt das schon? Manchmal hast du Pech im Leben. Oder jetzt als Weltstar, wo alle denken, naja, und nach der Show, dann badet er dann im Shampoos. Stimmt aber gar nicht.
Die Grundsituation ist genau dieselbe. Ja. Tatsächlich, egal wie flach sich da, aber die Grundsituation ist genau dieselbe. Du hast jetzt vielleicht ein höheres Einkommen, du hast aber auch höhere Kosten. Ja, damals guckst du, wie du rumkommst, jetzt machst du genau dasselbe. Ja, ich lebe so, wie ich lebe. Deswegen weiß ich, ich hätte vielleicht manches anders machen können und was, und das hätte ich auch damals schon anders machen können. Ja, so. Aber ich lebe jetzt. So. Und dann ist mir manchmal das auch scheißegal und dann tralafitti. Dann wird halt gefeiert. Dann ist das so, weil der Tag es hergibt. Ich merke zwar, mit über 50, es wird immer schwieriger. Ich bin letztes Mal vor Dieter Haller vor nach Hause gegangen. Das war.
Das ist bitter.
Das ist. Hör mal. Gut, dass das keiner gepostet hat. Nee, aber solche Leute zu kennen, da bin ich zum Beispiel sehr stolz drauf, solche Leute kennenzulernen. Und ich bin immer so, ich habe Stromberg kennengelernt, ne, Markus, ja. Der Christoph Maria Herz, ja. Und bin so stolz oder so froh, dass er in Ordnung ist. Weißt du, dass ich mit ihm reden kann und er spricht Deutsch wie mit dir, ganz normal. Weißt du, und ey Junge, ich höre dein CD zum Einpennen und die Frau so einen Hals. Finde ich total geil, weißt du. Normale Menschen. Über die du kennenlernst, wo du hinterher enttäuscht bist, da braucht man nicht drüber reden. Aber es gibt welche, mit denen kommt man einfach nur gut klar, wie auch Jürgen von Lippe oder auch Matze war jetzt zum Beispiel wieder öfter hier dann und also was. Oder mit Mario saß ich hier draußen vor der Tür. Ne, haben wir den Dreh gemacht in Duisburg und sitzen und ich sag so, Markus, das vermisse ich manchmal, dass man einfach mal so sitzt. Du wirst nicht angelabert oder irgendwie so was. Der hat seinen Burger hier gegessen. Ich sag, dein Flieger geht doch gleich. Er sagt so, ich sag, wann der Flieger geht. Schön, normale Menschen. Das war wohl nicht Economy.
Ja, aber Aber wie schön zu hören, dass eben auch Weltstars dann natürlich normale Menschen sind.
Ich wäre nur nervös, glaube ich, 100%. Wir haben Kiss kennengelernt. Das ist natürlich für mich schon eine Band, da war ich selber ein bisschen unruhig. Und Jackie sagt so, der Lange hat mir eine Ghetto-Faust gegeben. Sie meinte Gene Simmons. aber das ist so. Und bei Pink wäre ich noch ein bisschen nervös, sag ich mal. Ja, auch wenn das tatsächlich von der... Die einzige, die ich aus den Charts an sich nur akzeptiere. Ja, weil sie eine Musik macht, die ich durchaus hören kann. Aber ansonsten bin ich natürlich Heavy Metal oder Hard Rock Fan. Aber Pink ist schon eine geile Sau. Ja.
Und wer uns nicht sehen kann, die Herren klatschen.
Ja. Und die Frauen schneiden sich die Haare.
Aber dass du jetzt halt immer noch so ein feiner Kerl bist und auch bleiben wirst, liegt das vielleicht daran, dass du aus dem Ruhrpott kommst?
Ist durchaus möglich. Ich habe Glück gehabt im Elternhaus. Ich durfte lange draußen sein. Ich musste zu Hause sein, wenn die Laternen wieder ausgehen. Nein, aber meine Eltern haben von Anfang an das alles mit. Die haben alles akzeptiert. Wenn der Junge das so macht, macht er das so. Und da hatte ich sehr, sehr gut gehabt. Habe einen sehr, sehr geilen Freundeskreis. Die meisten, die mit mir zu tun haben, du bist einer der wenigen, die wirklich dazugekommen sind. Die meisten kannte ich schon sehr lange. Und deswegen, also das ist, schönes bleibt, sagt man ja immer. Und bei mir ist das auch geblieben. Und wenn dann auch noch ein paar Leute wie du oder wie Steffi oder was dazukommen, dann ist es optimal. Und das ist vielleicht sogar mehr für mich dann, sag ich mal, wo ich mich drauf aufbauen kann oder wo ich sagen kann, alles klar, lass uns mal, wie bei an dem Buch, lass uns mal zusammen schreiben oder was. Da war ja auch noch nicht die Planung. Die Planung war ja erstmal, dass ich alleine schreibe. Und dann sag ich, pass auf, der hat schon mal Bücher geschrieben, hol den Christoph mit an Bord, ne, und so weiter. Und genauso muss das funktionieren.
Ja, und ich kann es auch andersrum sagen. Ich finde, als Rheinländer bist du vom Ruhrgebietler gar nicht so weit weg. Also ich finde, so dieses Herz und Schnauze haben, das ist gleichermaßen der Fall.
Köln, ich komme mit dem Verein nicht zurecht, sage ich ganz ehrlich. Aber ich mag die Stadt. Ich sage immer, eine übersichtliche Großstadt. Ja, du wirst nicht von Hochhäusern erschlagen oder wer weiß was, sondern man hat so seine Kneipen, wo man hingeht, man hat so seine Orte, man hat sein Hotel, wo man dann übernachtet, wenn irgendwelche Auftritte da sind oder was, man weiß, man kennt das alles. Ja, so, und das ist immer sehr sympathisch. Wenn du jetzt nach Hamburg, ich finde Hamburg auch sehr, sehr schön, aber geh da mal in eine Kneipe und sagst so, und was machst du? Dann zeigt er dich ja direkt an. Ja. Das ist hier, also ganz tiefes Bottrop. Ne? Und ne? Und da musst du natürlich dann schon ein bisschen, da bist du als Ruhrgebietler, weißt du, du kommst ja hier in eine Kneipe und was machst du so? Ne? Ja, ich vertrete Zahnpasta, aber nicht auf meinen Teppich. Weißt du so, ne? Die Dinger, ja?
Ich glaube, deswegen habe ich das auch so gemocht, weil andersrum, es war genauso bei deinen Kumpels, ob nun Kai oder Osrek, das ist der mit dem Pokal geschlafen hat.
Ja. Alles total, bist du so groß.
Nette Typen und dann bist du dazu, du hörst zu Markus und du bist sofort dabei. Also du kanntest dich vorher nicht, egal. Ne?
Die brauchst du auch, die Leute, die wissen auch, wie du tickst. Weißt du, wenn ich irgendwo was habe und die sehen an meinem Blick allein, oh, da rechts, da ist einer, der geht immer auf den Sack. Der geht in den Sack. Der ruft jeden Gag dazwischen. Ich werde ihn mal briefen.
Und das Briefen ist halt in Duisburg anders als in Köln.
Mann, halt die Fresse. Das ist eben so, ja. Aber das ist auch, wie gesagt, das Ehrliche aus dem Ruhrgebiet, beziehungsweise das ist auch das, warum man überhaupt was schreiben kann oder erleben kann. Ja, dass man wieder ein neues Programm hat. Wenn du jetzt, sag ich mal, wohnst irgendwo, wo nichts passiert, dann passiert auch im Programm nichts. Ja? Obwohl ich selbst bei mir in Hamminkeln, Meerhoog, den Gemüsehändler aufgeschrieben habe, weil der mit seiner Musik da immer kam oder kommt. Jeden Freitag zwischen 16 und 17 Uhr kommt er mit seiner Musik, hat mit dem Oldschool-Kassettenrekorder die Musik aufgenommen und an dem Mittwoch in die Nachbarschaft abspielen lassen. Da standen die Frauen mit den Taschen vor der Tür, haben geguckt, wo ist er. Da könnte ich mich küssen.
Ja, du hast eben dein Elternhaus angesprochen. Wir haben neulich hier deinen Geburtstag gefeiert. Ich glaube, 37. oder
was? Ja, aber zum 13. Mal. Jetzt und schon zum 14.
Da waren eben auch Doris und Peter.
Meine Eltern.
Eltern von Markus. Und das war so schön. Ich hatte sie längere Zeit nicht gesehen. Und wir waren direkt wieder so fest beieinander.
Ja.
Also, das war so herzlich. Also die beiden sind wirklich herzensgute Menschen.
Ja, sonst wären sie nicht meine Eltern.
Ja, ist ja manchmal streng, sonst fliegen die halt raus. Ja,
sonst fliegen sie raus, ja, oder wischen mal durch. Nein, aber das ist schon so, wir sind hier insgesamt im Ruhrgebiet sehr, sehr ehrlich und das passt schon alles. Gibt bestimmt auch Regionen, wo es genauso ist, aber wir empfinden das vielleicht anders, weil wir viel mitgemacht haben. Ja. Boah, ich bin nur froh, dass wir kein Essener sind. Weißt du? Nein, es geht ja noch niemals um die Stadt. Die Stadt ist ja Weltklasse, aber was bei RWE passiert, ne, da ist ja so eine Misswirtschaft. Die könnten 60.000 haben in der ersten Liga, so viele Fans hätten die. Und da ist eher gewohnt mal einer, der gesagt hat, nee, lass die mal nicht erfolgreich sein, wir bauen mal Scheiße. Ja? Ja. Ne, aber wir arbeiten auch dran.
Du, ich habe mal ein paar Stichworte vorbereitet.
Also Messer und Löffel und so
was. Das erste Stichwort ist, wer ist eigentlich für dich am lustigsten in Deutschland?
Jochen Malmsheimer.
Weil er aus dem Pott kommt?
Nö, weil er ein brillantes Programm hat. Ich kann mich über niemanden so kaputt lachen wie über Jochen Malmsheimer, wirklich. Also das ist für mich, viele werden ihn nicht kennen. Hört euch das an, hört nur, halt das mal, es geht um die erste Vaterschaft. Weltklasse. Ansonsten bin ich natürlich mit den Klassikern aufgewachsen, mit denen ich auch zum Glück immer noch Kontakt habe, wie Otto Walkes, wo wir mal zwischendurch mehr, oder Jackie hat auch mal Mike Krüger ein Lied von sich vorgesungen, was er selber nicht mehr wusste. Ne? Also, es gibt schon sehr, sehr feine Kerle, Jürgen halt, ne? Aber Jochen Malmsheimer ist der lustigste von allen.
Kannst du uns da was verraten mit Otto oder mit Jürgen von der Lippe? Schöne Erlebnisse.
Ich bin in Kiel aufgetreten und er einen Tag vor mir. Und bei mir hat es gepisst in Strömen und in Kiel. Ja. Und er rief mich an, bei mir war trocken gestern. Drecksack. Der ist jetzt beim Griechen was essen. Ich sag, ich mach mir gleich ein Süppchen. Süppchen will er auch. Ich sag, meine Mutter tut Nüdelkes rein. Das ist gut. So haben wir 5 Minuten vorm Auftritt. Da haben wir so gesprochen.
Naja, aber das sind ja für dich Helden. Also ich meine Comedy-Idole gewesen.
Natürlich.
Alle für dich auch. Und auf einmal stehst du neben denen.
Ja, aber die sollen auch froh sein, mich kennenzulernen.
Na, natürlich. Und wenn wir bei dem Thema gerade sind, was ist denn für dich, was macht für dich einen Witz richtig gut? Worüber kannst du lachen? Was muss der haben?
Panne. So Panne, wie es nur geht. Sachen umdrehen, Reise gewonnen, 2 Tage für 14 Personen. Ja. Ne? Wenn irgendwie was passiert oder meine Ex-Frau hat sich so einen reingetan, dass der Gesichtserkenner ihr iPhone sie nicht mehr kann. Und sie konnte sich also kein Taxi bestellen. Da könnte ich mich so drüber kaputt lachen. Und das es kommt manchmal aus einer Situation raus. Oder Ermo ist Granny in der Nähe, ne, aber die singt letztes Mal und da geht aus Versehen die Musik aus. Und sie singt, sag mir quando, sag mir wo. Und das hört dann jeder.
Eigentlich heißt es warum.
Weshalb? Ne? Und da könnte ich mich drüber kaputt lachen. Das sind so Momente, da musst du mich abholen.
und hast du denn jetzt bei deinen vielen Programmen, ich meine, du hast jetzt das 5. schon in Vorbereitung und das innerhalb von 10 Jahren. Wobei, es gibt ja eigentlich noch das 6., das allererste.
Ja, es gibt eigentlich 2. Es gab Niedliche Hooligans noch. Das war das erste Programm, habe ich, glaube ich, 2-mal gespielt. Das zweite hieß, das habe ich, glaube ich, nie gespielt, deswegen hatte ich keinen Namen gehabt. Nee, das war ein Weihnachtsprogramm. Ich hatte mal so ein Weihnachtsprogramm, genau, ja. Und dann ging es eben los und dann habe ich in Literatur und Betäubung alles zusammengefasst. Und meine damalige Managerin war überrascht, dass ich ein Programm habe. Und ging ja dann auch. Aber wir haben auch noch Kontakt. Mit Monique und Lars habe ich immer noch Kontakt. Ja. Ne? Und die Steffi hat das dann also ein bisschen professioneller und dann habe ich gesagt, ja, wie lange kannst du denn spielen? Ja, 3 Stunden. Und die, was? Aber es ging dann länger.
Ich glaube, weil du so viel Programm hast und so viel Gags, für die du dich küssen könntest, wie du immer so schön sagst, liegt es vielleicht daran, dass bei dir manchmal 3-4 Stunden dauert, bis
der Auftritt kommt ja auf der Publikum, aber es ist tatsächlich so, dass man im Moment um die 2 Stunden, 2 Stunden 10 spielt, weil du zu weit bist. Die können dann ist er immer mal gut. Ja, das ist ein Humor, wo du die ganze Zeit konzentriert sein musst. Gag. Und dann merke ich, alles klar, alles, was ich jetzt noch mache, ist zu viel. Ja, man muss ja rausgehen mit dem guten Gefühl und denken, mein Gott, halt doch mal die Fresse. Sondern einfach nur so, war klasse, wunderbar, alles klar.
Ja. Da sitze ich gerade neben dir und habe wieder Gänsehaut bekommen, weil ich dran gedacht habe, das Motto des Podcasts ist heute 10 Jahre Markus Krebs.
Ja.
Also, dass du dich so lange als Comedian oder mittlerweile muss man ja sagen, sagt man ja gerne Top-Comedian,
ich habe gehört, dass ich irgendwie wohl von den Zuschauerzahlen in den Top 5 war, mal eine Zeit lang, vor Corona.
Das ist doch Wahnsinn.
Nach Corona kann man das nicht messen, weil ich keine Auftritte gab. Ja, aber ich war so, das ist tatsächlich, also scheinbar ist, kommt dieser Humor ganz gut bei den Leuten an und warum soll ich den ändern, weil auch meiner ist. Ja. Eine Caroline war noch dabei, Mario war noch, Chris und noch jemand.
Ja.
Weiß gar nicht wer.
Aber noch das einer. Ist dann für dich, also dass das 10 Jahre jetzt so lange gehalten hat und du bist ja noch lange nicht am Ende, das ist dann schon ein befriedigendes Gefühl.
Bestimmt. Nein, aber man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man normal spielen würde, sag ich mal 500, 600, man kann auch davon leben. Ist natürlich sehr, sehr geil mit so vielen Leuten und bin auch da tatsächlich auch immer froh, wenn es ausverkauft ist, wenn es so schnell geht und mit dem Kartenverkauf. Deswegen, hier hängt keine Werbung. Ja, du bist ja auch ausverkauft. Ja, ja. Was heißt denn, dann gibt es kein Salz mehr, dann heißt sold out, du bist ausverkauft. Das ist sold out, weißt du, da könnte ich mich wieder drüber kaputt lachen.
Panne halten.
Ja, aber man sollte schon da dankbar sein, als mehr als stolz, sondern dankbar sein, dass so viele Leute da hinkommen, sich auch auf das neue Programm wieder freuen und dann da hinpilgern und sagen, alles klar, ich gucke mir den nochmal an, beim letzten Mal war es gut und diesmal hoffen wir wieder auf das Beste.
Ja. Und wenn wir jetzt gerade, wenn wir heute diese 10 Jahre feiern, die es gewesen sind, gib uns doch mal einen Ausblick auf die nächsten 10 Jahre. Was hast du noch vor?
Film. Film ist das Wichtigste. Ich will einen Film, ich habe ein Drehbuch geschrieben, mehrere im Endeffekt angefangen, aber eins, weil ich gut finde. Und ich will immer mal über einen roten Teppich laufen und sagen, guck mal hier, meine hässliche Fratze ist da, groß auf im Kino auf der Leinwand, ja, und ich bin lustig und die Leute lachen darüber und jeder sagt, der Film war gut. Da arbeite ich dran und ich hoffe, dass ich das einmal mal verwirklichen kann. Wenn ich mit jemand anders zusammenarbeiten würde, du kennst ja, dann hast du einen Regisseur, der geht dir auf den Sack, komm noch mal von hier, komm noch von da und so weiter. Ich will mindestens Co-Regisseur machen, dass ich selber vieles in der Hand habe, weil nur ich im Kopf dazu sehe und da will ich mich sehr drüber freuen, aber wie gesagt, Corona kam, dann muss man den ja auch finanzieren können. Wo dreht man den und so weiter und so fort. Also da, leider kam es zur falschen Zeit und wäre schon fertig.
Magst du uns verraten zum Inhalt? Willst du darin den Markus spielen, den
ich kenne und lieben? Ich bin tatsächlich arbeitslos und suche nach einem Job und ich gucke mit einem Kollegen im Internet, was vakant ist, wo im Moment gab es jetzt Weltraumstationen und so. Und da war jetzt nichts für mich. Aber es gab in Mecklenburg-Vorpommern einen Platz, einen Ort. In 100 Kilometer gibt es keinen Allgemeinmediziner. Und da habe ich mich drauf beworben. Und habe den Job auch gekriegt. Und das ist die Grundvoraussetzung. Allein das Trainieren von Blut abnehmen an Gummipuppen. Das ist so. Und man hatte da schon sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten sogar schon ein Casting mal dafür gehabt. Wie gesagt, durch die Begründung da eben, ne, was im Moment so abgeht, hängt das ein bisschen. Aber das ist mein größter Traum. Und ich hoffe, dass die Programme weiterhin gut angenommen werden.
Ja.
Danke.
Wie sind wir zeitlich?
Ja, wir sind fertig.
Dann
also du bist fertig, ich muss noch mal, aber ich darf auch. Warte mal, gleich kommt nämlich Ingo Nommsen,
da freue ich mich sehr drauf. Ja, das wird ein Knaller. Ja, ja. Aber ich
auch Frühaufsteher.
Ich finde, das war aber auch gerade ein hervorragendes Schlusswort.
Ja.
Also neues Programm, das 5. freuen wir uns drauf. Den Film, das werden wir verfolgen. Und er hat uns schon verraten, worum es gehen wird.
Ja, und ich werde alles umschreiben, du weißt das. Nein, aber ich hoffe, dass ich das alles so umsetzen kann. Und vielleicht kann ich sogar dadurch noch einmal einen Preis gewinnen, obwohl ich nicht in dem Management arbeite, was die Preise gewinnt.
Und dann hoffen wir natürlich alle, dass du diesen Preis so genießen kannst, wie du den RTL Comedy Grand Prix genießen konntest.
Riesenapplaus erstmal an Christoph Dürr. Danke, dass du das mitgemacht hast.
Danke.